Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 247, Prediger 7, 15 bis 18.
Gute und böse Menschen. Warum ist das Leben nicht gerecht? Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum Gott solche Ungerechtigkeiten auf der Welt zulässt? Vielen anständigen Menschen geht es schlecht und viele wirklich bösartige Menschen leben in Saus und Braus. Warum ist das so? Diese Frage haben sich schon Menschen vor über 2000 Jahren gestellt. Der sogenannte Prediger, dessen Gedanken in einem gleichnamigen Buch im Alten Testament festgehalten wurden, hat seine eigenen Antworten darauf gefunden. Wir hören aus dem Buch Prediger, Kapitel 7, die Verse 15 bis 18. Da schreibt er: Dies alles habe ich gesehen in den Tagen meines eitlen Lebens. Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit, und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt, denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Ja, das Buch der Prediger. Kohelet, so ist der hebräische Name dazu. Und das heißt eigentlich Versammlungsleiter, und das hat Luther eben mit Prediger übersetzt. Ja, in Israel wird dieses Buch zum Laubhüttenfest gelesen, weil das Laubhüttenfest ist ein Fest, das so die Freude am Leben ausdrückt, und das ist auch dasjenige, was im Prediger immer wieder zum Mittelpunkt gemacht wird, dass man eben nichts Besseres tun kann, als sein Leben zu genießen. Der Prediger, der Text, der wird Salomo zugeschrieben. Da gibt es einen Satz, der immer wieder kommt: Alles ist eitel. Haschen nach Wind. Und was heißt das? Das heißt eigentlich nichts anderes als alles das, was die Menschen so für bedeutungsvoll halten, das, was sie als bedeutungsvoll beschreiben, das ist eigentlich nichtig angesichts Gottes. Das heißt, die Menschen blasen sich auf mit ihren Bedeutungen und mit dem, was sie glauben, an Weisheit gefunden zu haben, aber eigentlich ist das Haschen nach Wind. Und seine Folgerung ist eben im Wesentlichen immer wieder: Am besten ist es, wenn man sich's gut gehen lässt, aber in Ehrfurcht gegenüber Gott. Ja, was ist denn alles so nichtig? Ja, unter anderem auch der Glaube, man könne die Ursache von Leid, also der eigentliche Hintergrund, warum Menschen leiden müssen, dass man das erkennen und bestimmen könne. Also, ganz einfach, den Guten, denen geht es gut, und den Schlechten geht es schlecht. Und wenn es so wäre, dann wäre das doch eine gerechte Welt, oder? Ganz offensichtlich ist das nicht gültig. Ja, und das hat natürlich Folgen. Das hat unter anderem die Folge, dass man an einem solchen Gott eigentlich zweifeln muss. Auch viele, die ehemals so ganz naiv, gläubig waren, sobald es sie auch persönlich oder Menschen in ihrem Umfeld trifft oder wenn sie beginnen, da so richtig gehend die Katastrophe in ihrer geschichtlichen Situation zu erleben, dann fragen sie sich natürlich, warum lässt dieser Gott denn das zu? Wenn man sich dieses Grauen, diese unfassbare Brutalität, diese ganze Dimension der Vernichtung von Menschen sich anschaut, ich sage nur ein Stichwort Auschwitz. Ja, da fragen dann viele, was? Wie kann das sein? Wie kann es einen Gott geben, der das zulässt? Ja, das ist keine besonders neue Frage. Zum Beispiel, da gibt es das Buch Hiob, wo also ein Gerechter, ein eindeutig Gerechter, ungeheuer leiden muss, praktisch alles verliert. Da kommen Freunde zu ihm und dann haben diese Freunde eine Erklärung für sein Leid. Dieser Hiob, der den Eindruck gemacht hat, dass er so wahnsinnig gerecht hat, muss eigentlich ein Heuchler gewesen sein. Und sie versuchen ihn dazu zu bewegen, das einzugestehen. Gesteh das ein, dann geht's dir wieder besser. Und Hiob ist natürlich nicht dazu bereit, weil er kann nicht erkennen, dass er in irgendeinem Bereich gottlos gewesen war. Nun ja, diese Frage, so komisch es klingt, aber Atheisten, die ja normalerweise nicht nach Gott fragen, weil sie daran glauben, dass es Gott gar nicht geben kann, manchmal, wenn sie so richtiggehend existenziell getroffen sind, fragen sie sich das auch, ganz instinktiv. Warum geschieht mir das? Warum muss mir das gerade passieren? Und man hat da so ein Gefühl von Ungerechtigkeit. Denn schließlich haben sie ja nicht das getan und nichts verbrochen, dass ihnen gerade das passieren muss. Dass es, wenn man Gott weglässt, einfach nur irgendeine Art von Zufall geben muss, dass es irgendwie irgendwen immer wieder mal trifft, das gefällt irgendwie nicht so richtig. Ich möchte nicht per Zufall vernichtet werden. Wir Menschen suchen zwangsläufig immer wieder nach irgendeinem Sinn. Ja, und da gibt es den Psalm 73. Den werde ich jetzt mal vorlesen. Und der ist saftig. Da kann man so richtig diese existenzielle Krise, die es mit sich bringt, wenn man sich mit der Ungerechtigkeit in dieser Welt auseinandersetzt, die kann man sich gut vergegenwärtigen. Psalm 73. Lauter Güte ist Gott gegen Israel, gegen die, die reinen Herzens sind. Ich aber wäre beinahe ausgeglitten mit meinen Füßen. Um ein Haar wären meine Schritte ins Wanken geraten. Denn ich ereiferte mich über die Prahler, als ich sah, dass es den Frevlern gut geht. Sie leiden keine Qualen bis zu ihrem Tod, und fett ist ihr Leib. Von der Mühsal der Sterblichen sind sie frei. Sie werden nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist Hochmut ihr Halsgeschmeide, Gewalttat das Gewand, das sie umhüllt. Sie sehen kaum aus den Augen vor Fett, ihr Herz quillt über von bösen Plänen. Bösartig höhnen und reden sie, gewalttätig reden sie von oben herab. Sie reißen ihr Maul auf bis an den Himmel und ihre Zunge hat auf Erden freien Lauf. Darum wendet sich sein Volk ihnen zu. In vollen Zügen schlürfen sie Wasser. Sie sagen, wie sollte Gott es wissen? Gibt es ein Wissen beim Höchsten? Sieh, das sind die Frevler. Immer im Glück häufen sie Reichtum. Ganz umsonst hielt ich mein Herz rein, wusch ich meine Hände in Unschuld. Ich war geplagt jeden Tag. Morgen für morgen traf mich Züchtigung. Hätte ich gesagt, so will auch ich reden, dann hätte ich die Generation deiner Söhne verraten. Da sah ich nach, es zu verstehen. Qual war es in meinen Augen, bis ich zum Heiligtum Gottes kam und Acht hatte auf ihr Ende. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. Du lässt sie ins Leere fallen. Wie werden sie zum Entsetzen im Nu? Sie verschwinden, nehmen ein Ende mit Schrecken, wie einen Traum nach dem Erwachen, Herr, so verachtest du, wenn du aufwachst, ihr Bild. Als mein Herz verbittert war und ich stechenden Schmerz in den Nieren spürte, da war ich ein Narr und hatte keine Einsicht. Dumm wie ein Vieh war ich vor dir. Nun aber bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich an meiner rechten Hand. Nach deinem Ratschluss leitest du mich und hernach nimmst du mich auf in Herrlichkeit. Tja, ist doch ein faszinierender Psalm, der eigentlich die ganze Qual dessen, der sich abmüht, irgendwie anständig zu sein, zum Ausdruck bringt. Ja, kehren wir jetzt mal wieder zurück zu unserem Text. Denn der Prediger hat ja einen irgendwie seltsamen Vorschlag, wie wir mit dieser Problematik umgehen sollen. Wir sollen nicht allzu gerecht und weise sein. Denn das richtet uns irgendwie zugrunde. Ja, was kann uns daran zugrunde richten, wenn wir allzu gerecht und weise sind? Es geht noch weiter, wird noch seltsamer. Wir sollen auch nicht allzu gottlos sein. Das ist doch ein irres Fazit, wenn er dann sagt, dass wir uns an das eine halten sollen, das andere aber nicht aus der Hand lassen sollen. Was soll das heißen? Heißt das jetzt, wir sollen ein bisschen gerecht und ein bisschen gottlos sein? Ein bisschen gut und ein bisschen böse, aber so irgendwie eine Mischung in der Mitte? Versuchen wir das mal zu klären. Was ist eigentlich gerecht und was ist ungerecht? Wir können ja erst einmal die simpelste Antwort geben, die man so automatisch hat. Den Guten, denen geht's schlecht und den Schlechten geht's gut und das ist ungerecht. Ja, wenn das ungerecht ist, dann heißt das, wir haben irgendwie das Angenehme, also das Gute, für unser Gutsein verdient. Und entsprechend heißt das, dass das Unangenehme ja nur für die Schlechtseienden ist. Das wäre dann gerecht. Die Schlechten bekommen das Schlechte und die Guten bekommen das Gute. Ja, eine Kriecherseele weiß das auch. Sie berechnet das, ne? Sie denkt nämlich folgendermaßen. Gut ist, was belohnt wird, und schlecht ist, was bestraft wird. Und der Maßstab ist immer der Wille des Machthabers. Wenn das gilt, weiß man ja, was gut und schlecht ist und kann sich entsprechend verhalten. Aber das gilt auch für jeden Mafiaboss, denn das bezieht sich immer auf äußere Regeln. Äußere Regeln, bei denen gefordert wird, dass man sich ihnen unterwirft. Und je nach Boss ist das natürlich austauschbar. Also gilt diese Grundregel auch fürs KZ, das gilt für die Hölle selbst. Und man kann durchaus sagen, Satan wäre mit dieser Forderung durchaus einverstanden. Für uns ist es nun mal so, das sogenannte äußere Leben scheint ja das einzige Leben zu sein. Das wichtigste Leben, das Angenehme in diesem Leben ist das Einzige, was an diesem Leben angenehm ist. Ne? Aber für Gott sieht das ganz anders aus. Für ihn ist die Welt oder genauer das Menschenleben eigentlich nur ein Trainingsraum für die Seele. Eigentlich ist uns allen klar, wenn wir ehrlich sind, das sogenannte gute Leben, das kann problemlos verführen und kann die Seele eines Menschen durchaus verderben, kann ihn hochmütig machen, kann seine Eigensucht anheizen und fördern. Aber umgekehrt kann natürlich auch das schlechte Leben einen Menschen auch schlechter machen, kann seine Seele erbittern und kann sie lähmen. Man bekommt Wut deswegen, weil man ja auch einen Anspruch auf ein gutes Leben oder ein besseres Leben hat. Und wenn es überhaupt nichts hilft, dann resigniert man einfach. Und das ist ja auch nicht sonderlich angenehm. Beides kann also die Seele zerfressen. Ja, aber für beides gilt gleichzeitig, die Last eines schweren Lebens bringt auch die Wahrheit ans Licht. Nämlich, wir müssen unterscheiden zwischen einem äußeren Guten, das sich nach den Regeln, die vorgegeben sind, verhält, und einem inneren, einem wahren Guten. Und das innere, wahre Gute und auch das innere, verborgene, wahre Schlechte, das muss sich erst zeigen, das muss sich erst offenbaren, bevor sich da irgendetwas ändern kann. Und da ist die Not wirklich unglaublich gut für geeignet. Sie offenbart nämlich alles, was in uns noch unreif ist. Unsere Eitelkeiten, unseren Hochmut, unsere ganzen Ansprüche, aber auch unsere Neigung zur Heuchelei, uns anzupassen, uns zu unterwerfen. Es offenbart unsere Bereitschaft zur Lüge und zur Niedertracht, zu unserer Gier, zu dem, was wir unbedingt haben wollen, koste es, was es wolle, und auch unserem Bedürfnis nach Rache, wenn uns irgendjemand gekränkt hat, letztendlich auch unseren Hass. Man kann wirklich sagen, das Leid ist der Prüfstein des Charakters. Wir werden durch das, was uns belastet, durch Mangel und Nöte, durch Verlust, durch Trauer, wir werden konfrontiert mit unseren eigenen Defiziten. Und dadurch, dass wir dann spüren können, wie wir so in der Tiefe eigentlich sind oder noch sind, dann öffnet das natürlich auch Chancen zu einer Neuorientierung. Denn es werden auch die Qualitäten, die sich in uns entwickelt haben, deutlich. Unsere Geduld zum Beispiel, unsere Hilfsbereitschaft, wenn wir zusammen mit anderen in Not kommen. Unsere Dankbarkeit auch für die ganz kleinen Freuden, nicht nur für das Gewaltige und Genussreiche, sondern dafür, dass etwas auch schön sein kann. Dankbarkeit für die Liebe anderer. Eine Demut entsteht, die keine kriecherische Haltung in sich trägt. Wir lernen dadurch, uns auf das wirklich Wesentliche im Leben zu beziehen. Und was ist das wirklich Wesentliche? Das wirklich Wesentliche ist und bleibt immer die Liebe. Wir lernen zu unterscheiden zwischen dem, was so tut, als ob es Liebe wäre, und das, was wirklich Liebe ist. Ja, was ist denn jetzt ein Gerechter? Nur von außen betrachtet, klar, ist das genau derjenige, der sorgfältigst alle Regeln und Vorschriften beachtet. Ganz genau. Dafür hat Jesus ja ein Gleichnis. Wir kennen das ja aus Lukas 18. Da sagt der Evangelist, er erzählte aber auch einigen, die überzeugt waren, gerecht zu sein und die anderen verachteten, das folgende Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere war ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete, in sich gekehrt, so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, wie Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche. Ich gebe von allem den Zehnten, den ich einnehme. Der Zöllner aber stand ganz abseits und wagte sich nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und sagte: Gott, Gott, sei mir Sünder gnädig. Und was sagt Jesus? Ich sage euch, dieser ging befreit in sein Haus zurück. Jener, also der Pharisäer, nicht. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Zu sehr gerecht. Das sind die Menschen, die so auf das Richtige und das Gerechte achten, dass sie dadurch selbst gerecht werden. die dann letztendlich zu einer positiven Selbstbeurteilung kommen, die höchstens noch vielleicht formal sagen, natürlich sind wir auch Sünder, aber die eigentlich in sich so die Gewissheit haben, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Und das ist auch ein Kern dieser selbstsicheren Form von Frömmigkeit. Ist doch logisch, dass man, wenn man so gerecht ist, dass man auch einen Anspruch auf ein gutes Leben hat. Vielleicht nicht hier, aber dennoch dann auf der anderen Seite. Sozusagen durch die eigene Frömmigkeit hat man ein Ticket in den Himmel. Ja, und die Pharisäer waren auch davon überzeugt, dass sie ein Recht auf ein besseres Leben haben. Das haben sie sich auch damals dann selbst verschafft und haben das ganz selbstverständlich, Jesus hat das in vielen Gleichnissen berichtet, so mit Säugen von Mücken und Verschlingen von Kamelen, er hat da sehr drastische Gleichnisse für gehabt. Und genau das Gleiche gilt auch für Menschen, die heute selbstgerecht sind. Interessant ist, dass Paulus, wenn es um eine Selbstbeurteilung geht, eine ganz absolut andere radikale Haltung hat. Im 1. Korinther 4 sagt er nämlich, mir ist das völlig gleichgültig, ob ich von euch oder von einem menschlichen Gericht beurteilt werde. Ich beurteile mich ja auch nicht, denn ich bin mir keiner Schuld bewusst, doch dadurch bin ich noch nicht gerecht gesprochen. Der aber über mich urteilt. Ist der Herr? Zu gerecht heißt also auch, ich will gerecht sein und beurteile mich ständig selbst. Tja, und jetzt schauen wir uns mal an, was heißt zu sehr gottlos. Im Grunde genommen ist jeder immer wieder mal oder häufig genug gottlos, nämlich einfach ohne Gott auf sich bezogen und hat Gott schlichtweg vergessen. Also niemand ist ein vollendet Heiliger, der ständig aus der Fülle seines Seins nur aus Gott lebt und ein strömendes Bewusstsein seiner Verbundenheit mit Gott hat und aus dem heraus handelt, spricht, redet und macht. Und wenn das aber jemandem klar ist, dass er gar nicht so heilig sein kann, so total gerecht, dann kann man ja auch sagen, ja, dann ist es ja auch egal, dann muss man sich ja gar nicht drum bemühen. Wenn ich also jetzt mal gottlos in dem Sinne oder ein bisschen eigensüchtig bin, dann habe ich doch Vorteile. Dann kann ich auch die guten Gelegenheiten nutzen. Sobald man das beginnt und immer weiter macht und zur Selbstverständlichkeit werden lässt, dann wird man mit der Zeit ganz von alleine skrupellos. Dann macht man sich das Leben angenehm. Durchaus, dann kann es sein, dass man sich die Dinge verschafft, die angenehm sind, aber seelisch betrachtet fällt man in eine Art von Abgrund. Nämlich jede Form von restlicher Liebe, die im Herzen vielleicht noch war, beginnt durch diese Haltung abzusterben. Nun mal ist die Liebe der Kern unseres Lebens. Das heißt, das Leben, das äußere Leben, wird vorteilhaft und angenehm. Aber innerlich wird die Seele zerfressen. Und zwar gleich, und zwar sofort. Nicht erst irgendwann später. Und dieses innerlich Absterben, das ist eine Art von Strafe. Und die wirkt unmittelbar. Also der Genuss des äußeren Lebens, ob das nun um Geld geht, um Macht, um Ehre oder um Konsum, ist dabei egal. Der kann stattfinden, aber er findet immer nur statt bei gleichzeitiger seelischer Betäubtheit. Diese Menschen spüren nicht, wie zerfressen sie innerlich sind. Es kriecht vielleicht ab und zu mal in ihnen hoch, aber dann können sie erst recht das überdecken. Also, in Wirklichkeit, bleibt Gott unerbittlich gerecht. Und zwar sofort und wirkungsvoll. Ja, und manchmal habe ich den Eindruck, dass er manche einfach lässt im Sinne von, okay, ihr wollt euer Leben hier genießen, ihr habt kein weiteres mehr, kein wirkliches Leben mehr. Dann will ich euch jetzt auch nicht daran hindern. Was ist jetzt dieser Mittelweg, der jetzt vom Prediger irgendwie so vorgeschlagen wird? Das eine sowohl als das andere, was ist denn der eigentliche Mittelweg? Einmal geht es darum, dass es uns bewusst bleibt, dass es immer einen Rest von Gottlosigkeit gibt. Dass wir das nicht ignorieren sollen. Aufgrund dessen sind wir auch genötigt, täglich immer wieder Gottes Beistand zu suchen. Wir brauchen ihn, um nicht automatisch in diese Betäubtheit und Gottlosigkeit einfach hineinzurutschen. Das hält uns bescheiden, wenn wir uns dessen bewusst bleiben. Wir beginnen nicht einfach abzuheben und uns für weiß wie schlau oder weise oder eben auch gerecht und gut zu halten. Und wir beginnen dann diesen Beistand Gottes eigentlich durch Jesus zu suchen. Wir lernen daraus, dass wir seine Nähe ständig brauchen, dass wir seine Hilfe ständig brauchen und dass wir immer wieder und immer wieder und immer wieder zu ihm kommen müssen. Wir lernen also, uns immer wieder an ihn zu wenden. Deswegen ist es gut, dass uns unsere Gottlosigkeit immer wieder bewusst bleibt. Und die andere Seite ist, versuche nicht, in irgendwas Gutem irgendeine Vollkommenheit anzustreben. Versuch nicht, vollkommen zu sein. Denn sobald du da glaubst, du bist schon in der Nähe der Vollkommenheit, da kriecht sozusagen die Gottlosigkeit durch die Hintertür in dich hinein. Das Gute von innen her betrachtet ist immer Liebe. Strebe aus Liebe nach Liebe, heißt das, wenn man gut werden will. Aber da gibt es doch keine Art von Vollkommenheit in der Liebe. Das wäre so, als ob das da irgendwie eine Art von Endzustand wäre und dann ist man so weit. Nein, Liebe hat die besondere Eigenschaft, dass sie in Ewigkeit wachsen kann. Sie kennt keinen perfekten Endzustand. Sie ist also ständig im Werden. Egal wie groß und wie intensiv sie ist, das ist immer nur der Anfang. Und weil sie immer im Werden ist und bleibt, bleiben wir auch bedingungslos auf den angewiesen, der die Quelle dieser Liebe ist. Und das heißt schlichtweg, Jesus allein ist der Mittelweg, der Vollkommene, der sich nämlich in uns verwirklichen will. Alles, was wir mit ihm haben und was wir mit ihm erleben und was wir durch ihn sind, ist immer nur ein Anfang für noch mehr. Bei und mit ihm bleibt zu uns immer ein Bewusstsein sowohl unserer Beschränktheit als auch zugleich der Fülle. Wir sind also nichts und alles zugleich. Nichts aus uns selbst und alles aus ihm. Ja, und alles Wohltuende, genauso wie jede Form von Belastung, wie jede Form von Leid, wird damit gleichermaßen etwas Gutes für uns. Und Paulus hat das ganz wunderbar ausgedrückt in Römer 8, 28, wo er sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen.